Das ist der ICF Basel Podcast.
Ich habe schon gesagt, wir starten heute eine neue Serie. Hashtag Jesus. Die lieber gern so mit Schriftdeutsch haben, Raute Jesus. Man kann auch Gartenhag Jesus sagen, das gilt auch, das Zeichen. Also, heute starten wir über 60 ICFs. In der Schweiz, in Bern, in Biel, in Thun, in Interlaken und selbstverständlich in Zürich. In Deutschland von Berlin bis München, Paderborn, Karlsruhe und in Holland, Rotterdam, Amsterdam, Tel Aviv, Kambodscha, you name it. An ganz vielen Orten startet heute wirklich diese Serie Gartenhark Jesus. Leute, Christen auf der ganzen Welt, von allen Konfessionen, feiern in den nächsten Wochen, Monaten feiern Ostern. Ostern, so dieses Grunddatum, dieses Geburtsdatum von unserem christlichen Glauben. Ich glaube, das wichtigste und ausschlaggebendste Fest vom ganzen Christentum. Auferstehung von Jesus. Leute, in der Serie beschäftigen wir uns mit der Vorgeschichte von der Auferstehung von Jesus. Was ist vorher geschehen? Was hat zu dieser Auferstehung geführt? Was waren die Umstände und so weiter und so fort? Und wir widmen uns speziell den letzten leidvollen 24 Stunden im Leben von Jesus. Und der Frage, was hat dieser schicksalhafte Tag, diese schicksalhaften 24 Stunden, was haben die mit mir zu tun? Was hat das heute mit mir, morgen am Montag, im 21. Jahrhundert, mit meinem Alltag denn wirklich zu tun? Und damit reihen wir uns in der Praxis ein von evangelischen, katholischen, orthodoxen Christen rund um den Globus, die die Zeit vor Ostern, diese Passionszeit, sich ganz speziell Zeit nehmen, diese Passionszeit durchzudenken, an Texte sich zu erinnern, was ist in den letzten 24 Stunden von Jesus wirklich passiert. Ich glaube, näher kann man nicht irgendwie an das Herz von unserem Glauben kommen. Und ich hoffe, dass wir in dieser Kampagne ein Stück von dem entdecken, dass die letzten 24 Stunden wirklich eine außergewöhnliche Bedeutung haben für meinen ganzen normalen praktischen Alltag. Man glaubt, dass Jesus so im Alter von 33 Jahren, also ungefähr nach 12.000 Lebenstagen, gestorben ist. Alle Verfasser von den Evangelium, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, die widmen sich aber hauptsächlich nur 1.100 Tagen von seinem Leben, nämlich die letzten 3 Jahre. Das ist der Hauptfokus von allen Evangelien drin. Die wenigen Tage, die vorher da spielen, das ist nur ein Randthema von ihm. Und ganz interessant, alle Evangelisten zielen mehr und mehr darauf, auf diese letzten 24 Stunden dann. Weil sie irgendwo der Meinung sind, diese letzten 24 Stunden von Jesus, die haben wirklich die Welt verändert. Und alle Berichten streben genau auf diese Zeit hin. Vom Donnerstagabend nach Sonnenuntergang bis Freitag hinein hält Jesus mit seinen Freunden so die sogenannte letzte Abendmahl. Sie sitzen nicht an solchem Tisch, liegen zu Tisch und haben dieses letzte Abendmahl miteinander. Jesus betet später im Garten Gethsemane. Die Jünger pennen ein dabei, nach so einem fetten Mahl ist das sehr normal. Er wird verraten von seinen Freunden, die religiösen Führer, prangen ihn wegen Gotteslästerung an. Er wird zu Pontius Pilatus gebracht. Wegen Aufruhr wird er letztlich verurteilt. Wird später von römischen Soldaten misshandelt, gefoltert. Wird ans Kreuz genagelt, muss den Tod erleiden und wird dann schlussendlich begraben. Paulus fasst das Evangelium für seine Freunde damals in Korinth mal sehr ziemlich knackig zusammen. Gerade am Anfang von seinem ersten Brief an die Korinther schreibt er im zweiten Kapitel, er sagt, ich wollte von nichts anderem sprechen als von Jesus Christus und seinem Tod am Kreuz. Das Leiden, der Tod und der Auferstehung Jesu, die stellen für den Paulus den Höhepunkt vom Evangelium dar. Wirklich der Höhepunkt und die Vollendung von Gottes Erlösungswerk durch Jesus. Die letzten 24 Stunden. Und sie beginnen eben mit so einem Essen. Oder besser gesagt, sie beginnen mit der Vorbereitung zu diesem Essen. Es ist Donnerstagnachmittag. Donnerstagnachmittag und Jesus schickt 2 seiner Freunde, Petrus und Johannes, schickt er weg mit dem Auftrag, dieses Mahl, dieses Passamahl, dieses Sederfest wirklich vorzubereiten. Und wir lesen das im Markus Evangelium Kapitel 14, da sagt Jesus folgendes: Geht in die Stadt, dort werdet ihr einen Mann begegnen, der einen Wasserkrug trägt. Folgt ihm, bis er in ein Haus hineingeht und sagt doch zu dem Hausherrn: Der Meister lässt fragen, wo ist der Raum für mich, in dem ich mit meinen Jüngern das Passamahl feiern kann. Er wird euch ein großes Zimmer im Obergeschoss zeigen, das mit Sitzpolstern ausgestattet und für das Festmahl hergerichtet ist. Bereitet dort das Passa für uns vor. Die beiden Jünger machten sich auf den Weg. In der Stadt angekommen fanden sie alles so, wie Jesus es ihnen gesagt hatte, und bereiteten das Passamahl vor. Und das wollten sie denn miteinander hinterher feiern. Jesus sagt, geht los, ihr werdet einen Mann finden, der Wasser trägt. Als wir letztes Jahr, vor drei Jahren in Jerusalem waren, mit ICF so eine Reise gemacht haben, so eine Israel-Reise, sind wir auch in diese Jerusalem-Altstadt hineingegangen und ungefähr an die Orte, wo Jesus sich aufgehalten hat, später in diesen Raum, wo die Jünger das gefunden haben. Man hat so ein wenig nachvollziehen können durch die engen Gassen, wie dort Leute laufen und Wasser holen. Wasser holen war zur damaligen Zeit in Frauenarbeit. Männer holten in der Regel kein Wasser. Das war der Job von Frauen. Und deswegen fiel auch ein Mann auf, der durch die engen Gassen von Jerusalem lief und dort mit so einer großen Wasserding umherlief. Und die Jünger fanden ihn, gingen hinterher in dieses Haus von diesem Mann und in den Raum. Wir waren in dem Raum damals drin. Ziemlich großer Raum, passen viele Leute hinein. Und bereiten doch dieses Passamahl vor. Nur nebenbei, wenn jemand ein Haus hat in Jerusalem, und dieses Haus, wo wir besichtigt haben, wo man angeblich sagt, das war dieses Haus, wo die Jünger sich doch getroffen haben, wo dieses letzte Abendmahl sozusagen miteinander eingenommen wurde, man gegessen hat. Wer ein Haus besaß und mit solch einem großen Raum für so viele Leute, war definitiv wohlhabend. Man könnte auch sagen, der war reich. Das war nicht einer, der seine kleine Hütte hatte, wo gerade er und seine Familie hineinpassten. Nein, das war wirklich ein Mann, eine Familie, die wirklich wohlhabend war. Und so eine Person öffnet jetzt ein Haus und geht damit ein ziemliches Risiko ein. All die Freunde von Jesus, Jesus selbst, die ja schon stadtbekannt waren, wo Aufruhr war in der Stadt und man wirklich sehr geteilter Meinung war. Und er sagt, nein, ich öffne mein Haus, kommt zu mir. Ihr könnt in mein Obergemach, da dürft ihr feiern. Der Mann ging definitiv ein großes Risiko ein für seine Reputation, für seinen Reichtum und so weiter. Ein wohlhabender, ein mutiger, ein großzügiger und ein sehr geradliniger Mann sagt, zu dem stehe ich. Jesus, mit deinen Freuden, ihr könnt kommen. Es ist Donnerstagabend allmählich, 19 Uhr wahrscheinlich, alle sind in diesem Raum versammelt und jetzt sitzen sie am Tisch oder liegen zu Tisch. Und das Passamahl hat begonnen. Und es ist der wichtigste Abend, diesen ganzen Passamahl. Und da liegen sie zu Tisch mit Jesus und feiern dieses Fest. Und das Passamahl, das feiert das jüdische Volk schon seit langem, regelmäßig, jedes Jahr, auch dieses Jahr wird es wieder gefeiert. Und sie erinnern sich bei diesem Passamahl explizit daran, dass sie irgendwann mal, das ganze Volk Israel, Gefangene waren. Gefangene waren in Ägypten. Aus dieser Gefangenschaft als Volk herausgekommen sind und Befreite geworden sind. Sie erinnern sich daran an eine Zeit, die extrem schwer war. Extrem schwer war. Und an jedem Passamahl wird die Geschichte erzählt. Sie wird ausführlich erzählt mit symbolischen Handlungen, was denn da in Ägypten alles stattgefunden hat und wie sie rausgekommen sind. Werden diese Plagen beschrieben, 10 an der Zahl. Und der Pharao ließ sie trotzdem nicht laufen. Und all das wird sehr ausführlich umschmückt und so weiter. Und am Ende vor allen Dingen die 10. Plage, als der Tod in diese ganze Region Einzug hielt und jeder Israelit in seinem Haus ein Lamm schlachten sollte. Ein kleines Lamm, ohne Makel. Und das Blut an den Pfosten von seinem Eingang hin schmieren sollte. Als Zeichen, look hier. Hier leben Menschen, die glauben an diesen lebendigen Gott und wir glauben, dass das wird, wir aus dieser Gefangenschaft herauskommen. Und jedes Jahr feiern die Juden wieder dieses Fest aus der Befreiung von Ägypten, aus der geistlichen Sklaverei der damaligen Zeit. Nicht Gesetze, nicht Vorschriften, bringen einen aus der Sklaverei, sondern letztlich diese Handlung, wir verstreichen dieses Blut von diesem unschuldigen Lamm über unserem Türrahmen. Und in Erinnerung daran feiern die Juden jedes Jahr eben dieses Passafest. Und jedes Jahr wird das gleich gefeiert. Jedes Jahr werden so Brote gebacken wie dieses. Matzen, ohne Treibmittel, Wasser, wenig Mehl, 18 Minuten lang. 18 Minuten lang, weil es soll schnell gehen, es soll daran erinnern, dass der Auszug aus Ägypten ein schneller Auszug war. Sie mussten schnell aus diesem Land heraus. Und jedes Jahr backen sie diese Matzen, legen sie an den Tisch und erinnern sich daran. Und jedes Jahr wird so ein Teller aufgetischt hier mit bitteren Kräutern. Bittere Kräuter, die daran erinnern sollen an diese bittere Zeit, an diese Gefangenschaft. Und diese bitteren Kräuter werden bei diesem Essen nach einem vorgeschriebenen Ritual in dieses Salzwasser hineingetunkt. So. Und das Salzwasser dient auch wiederum als Erinnerung an die Tränen, die sie vergossen haben. An die salzigen Tränen in der Sklaverei. Und sie essen diese bitteren Kräuter und sagen, ja, daher kommen wir. Das ist unsere Geschichte. Es war wirklich eine bittere Zeit. Wir haben viele Tränen vergossen und so weiter. Es gibt Wein. Und all diese Dinge haben eine ganz große Bedeutung. Unter anderem macht man während dem Ritual, in dem das Wein so, es werden 4 große Becher Wein getrunken. Ja, große Becher. Und während dem Ritual nimmt man seinen Finger, tupft 10-mal auf diesen Teller drauf, auf seinen eigenen Teller. Rote Farbe kommt auf diesen Teller rauf als Symbol an diese 10 Plagen. Das ganze Mahl ist voller Symbole, voller Erinnerungen, Dinge, die dort stattgefunden haben. Jeder von uns oder jeder von den Teilnehmern erhält so ein Ei. Als Erinnerung an die Zerstörung vom Tempel, an all diese bitteren Zeiten. Es gibt so ein Fruchtmus aus Äpfeln, Rosinen. Und der Fruchtmus hat eine spezielle Farbe. Jedes Jahr wird er in dieser Farbe durch die Äpfel und so weiter hergestellt. Er symbolisiert die Farbe von den Ziegeln, die dieses Volk Israel damals brennen musste, um Häuser zu bauen für ihre Herren. Sie als Sklaven. Und das essen sie. Jesus isst mit ihnen das. Sie trinken den Wein dabei und erinnern sich, sie kommen aus der Sklaverei. Es gibt auch Lammfleisch. Hier ist noch extra Lammfleisch, falls einer hinterher was haben will. Und sie erinnern sich genau an diese Handlung, die das Volk Israel damals gemacht hat. Sie haben Lamm geschlachtet, dieses Blut verstrichen und gesagt, Leute, dieses Unschuldige. Er rettet uns, bringt uns raus aus dieser Sklaverei. Und das alles ist jetzt vorbereitet und das machen sie seit Jahrtausenden. Seit Jahrtausenden essen sie diese Brote, seit Jahrtausenden ist dieser Salzwasser da, diese bitteren Kräuter, Radieschen. All das ist sehr, sehr symbolhaft. Und jetzt liegen sie hier am Tisch und essen das. Und mitten in die Szenerie fängt Jesus denn an zu reden. Und kündigt auf einmal den neuen Bund an und sagt, hier passiert was Neues. Und das war eine spezielle Situation für alle, die dabei lagen. Versucht euch mal ein bisschen hinein zu versetzen. Du hast jahrelang dieses Essen mit deiner Familie gemacht. Du kennst jedes Symbol, jedes Kraut, was da drauf ist. Du kennst den Ablauf. Und dann hocken die zusammen mit Jesus. Und da fängt Jesus an zu reden. Versuchen wir uns mit hineinzusetzen und schauen uns ein wenig an, wie das vielleicht ausgesehen hat.
Ich habe mich so gefreut, das Passamabend euch zusammen zu feiern.
Jetzt sitzen sie an diesem Tisch dort. Eben Johannes, Petrus, Matthäus. Und Jesus nimmt so praktisch dieses Brot, wie alle Hausväter das immer machen. Und sagt, hey, dies ist mein Leib. Und er bricht das, der für euch hingegeben wird. Ich glaube, wir müssen das ziemlich drastisch vorstellen. Die Jünger haben das miterlebt und Jesus bricht du das Brot und gibst umher. Und die haben wirklich nichts verstanden. Hä? Das ist mein Leib? Hey Alter, was soll das? Gib mal das Ei rüber. Das macht überhaupt keinen Sinn. Der Ablauf von so einem Passamal ist genau vorgeschrieben in der Haggadah. So ein Ablauf, Erklärung auch, was alles passiert. Und die Worte, die Jesus jetzt da braucht und sagt, hey, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird, die stehen überhaupt nicht da drin, die wurden nie ausgesprochen. Das war was vollkommen Neues in der Situation. Da konnten sie auch nichts mit anfangen. Und dasselbe, als er den Wein nahm, sagt, nehmt, trinkt, dies ist mein Blut, der für euch vergossen wird, zum neuen Bund. Es wird immer verrückter. Das Blut, neue Bund, vergossen. Hallo? Prost. Stell mir Petrus vor und sagt, ja komm, also, Ex und weg. Wir werden dann irgendwann mal schlau werden raus. In der Situation an dem Tisch, wie sie da zusammen lagen, das war für sie komplett nicht zu verstehen. Far beyond ihrer Vorstellung. Aber ein Jahr später vielleicht, und überlegt euch mal, ein Jahr später hocken sie wieder zusammen, feiern wieder dieses Passamal, alle Jahre wieder, sie erinnern sich daran. Und erst später sollte ihnen aufgehen, was wirklich da passiert ist. Ich glaube, wir tun gut daran, uns das genau wirklich krass vorzustellen, dass die Situation für alle am Tisch ziemlich strange war. Vielleicht so strange, wenn du zu Biernachte mit deinen Freunden zusammen bist und alle Jahre wieder Fondue Chinois und 5 Cocktailsoßen, Meister Geier, und irgendeiner deiner Freunde nimmt sie eine Gabel, nimmt ein Stück Fleisch raus, tunkt es in die Cocktailsoße, macht ein Kreuz. Das taten wir für dich. Und du ihn anguckst, sag mal, hast du sie noch alle? Weihnachten, nimm deine Gabel aus dem Fondue raus. Das war wirklich eigenartig für sie. Erst später in der Retroperspektive sollten sie verstehen, was da wirklich passiert ist. Und vielleicht ist dann der Johannes mit dem Matthäus oder den anderen aufgestanden und gesagt, hey, ja genau, seit Jahrtausenden backen wir dieses Brot. Wir backen uns immer nach derselben Form, so mit Streifen drin und mit Löchern drin. Und in Sacharja, im Alten Testament, da heißt es schon, er ist durchbohrt worden. Dieses Brot hat Löcher. Und Jesaja sagt, durch seine Striemen sind wir geheilt worden. Und dann sagt auf einmal der Petrus, ja genau, wir machen immer diese Streifen da rein. Als Erinnerung, genau. Und dann sagt vielleicht Johannes auf einmal, und alle Jahre nehmen wir 3 Brote, 3. 3 miteinander und wir brechen sie, wir brechen nur das mittlere. Wir brechen nicht alle 3 Brote, das mittlere wird gebrochen in diesem Tuch drin. Vater, Sohn und Heiliger Geist, jetzt auf einmal, vielleicht ein Jahr später, wird dieses Passamal wirklich für sie Aha-Erlebnis. Und sagt, jawohl, Jesus ist tatsächlich dieses Passalam. Er ist wirklich für uns gestorben. Er hat wirklich das für uns getan. Auf einmal werden die Stellen sinnhafter für sie. Leute, dieses Mal definiert bis heute die Geschichte vom jüdischen Volk, als Geburt, als Volk. Sie kommen aus der Sklaverei und sind Befreite geworden. Und an dem Abend, an diesem Donnerstagabend, verwandelt Jesus dieses Passamal, wo nur das jüdische Volk sich dann erinnert an ihre Geschichte, an ihre Befreiung. Und Gott und Jesus verwandelt es und macht es zum Abendmahl für alle und sagt, hey, die Befreiung ist für alle. Das ist nicht nur für dieses Volk, das gilt wirklich für alle. Alle sind befreit und werden befreit von Sünde und Tod durch Gott. Durch meinen Weg, den ich gehe. Dieses Mal definiert, woher wir kommen. Wir kommen wirklich aus einer Sklaverei und es definiert vielmehr noch, wer wir heute sind. Wir sind Befreite. Wir sind wirklich Befreite. Leute, Gefangenenbefreiung ist Gottes Kerngeschäft. Dass Menschen befreit werden in ihrem Leben von Dingen, die sie knechten, die sie festhalten, die sie in der Sklaverei führen, das ist Gottes Kerngeschäft. Gott möchte, dass Menschen frei leben. Wirklich frei leben können. Und deswegen erinnern sich die Juden daran und deswegen feiern wir miteinander das Abendmahl. Damals wie heute ist das Gottes Kerngeschäft. Damals im Hosea, im Alten Testament, der Prophet, da sagt Gott, als Israel jung war, habe ich es ins Herz geschlossen und als meinen Sohn angenommen. Ich habe meinen Sohn aus Ägypten gerufen und zurück in die Freiheit geführt. Damals. Und heute, Galater 5, der Paulus schreibt es explizit, sagt, Leute, zur Freiheit hat uns Gott befreit. Zur Freiheit. Nicht eine neue Sklaverei, wirklich zur Freiheit. Nachfolge von Jesus führt wirklich in ein freies Leben hinein. Leute, und damals wie heute ist der Zustand von Freiheit ein Zustand, an dem man sich extrem schnell gewöhnen kann. Extrem schnell als normal betrachtet und extrem schnell auch vergisst, wie es vorher gewesen ist. Selbst in Europa, wir erinnern uns kaum noch an Zeiten, wo alle Grenzen zu waren, wo es sehr schwer war, überhaupt irgendwo hinzureisen. Wir haben uns daran gewöhnt, dass wir überall hingehen. Überall, vor 50 Jahren, fast undenkbar. Undenkbarkeit, aber wir sind daran gewöhnt allmählich. Und so kann man sich auch in seinem eigenen Leben an Freiheit sehr schnell gewöhnen, damals auch. Das Volk Israel war aus diesem Land Ägypten, aus ihrer Gefangenschaft herausgeführt. Sie waren unterwegs und dann heißt es im 4. Buch Mose, im Kapitel 10, da heißt es am 20. Tag des 2. Monats, die Israeliten hatten Ägypten vor gut einem Jahr verlassen. Vor gut einem Jahr verlassen. Ein Kapitel später wird die Geschichte dann fortgeführt, wo dort aufgeführt ist. Und dann heißt es, nach einem Jahr, wo sie aus der Gefangenschaft kommen, wo sie tagtäglich hart arbeiten mussten, geschlagen wurden, missbraucht wurden, heißt es, doch das Jammern nahm kein Ende, sie forderten nun besseres Essen. Und schon fingen die Israeliten wieder an zu klagen, niemand gibt uns Fleisch zu essen. In Ägypten war das anders. Da bekamen wir umsonst so viel Fisch, wie wir wollten. Da gab es Gurken, Melonen, Lauch, Zwiebeln und Knoblauch. Aber hier haben wir nichts außer jeden Tag dieses Manna. Darauf ist uns der Appetit gründlich vergangen. Das Manna bestand aus kleinen Körnern, ähnlich dem Koriandersamen, und sah aus wie Beduinenharz. Jede Nacht fiel es mit dem Tau auf das Lager. Die Israeliten sammelten es ein und zerkleinerten es mit Handmühlen oder Mörsern. Sie kochten es und backten Fladenbrot davon, die wie Ölkuchen schmeckten. Nach dem Sündenfall ist das allererste Mal, dass man nicht mehr arbeiten musste für sein tägliches Brot. Das tägliche Brot fiel förmlich so vom Himmel. Man musste nicht wirklich dafür arbeiten. Also ich eine nette Sache, wenn man nicht dafür arbeiten muss. Aber wenn man das jeden Tag so hat, mit der Zeit gewöhnt man sich auch daran. Und die Israeliten waren auf einmal sehr, sehr angepisst über ihre neue Freiheit. Und sie erinnerten sich dran. Ägypten, das war auf einmal das Land, wenn wir uns richtig erinnern daran, dann war es an sich gar nicht so schlecht. Ägypten war an sich ein Land, wo es an sich auch sehr viele schöne Sachen gab. Es war gar nicht so übel. Dort gab es zum Beispiel Lauch. Alles Dinge, die wir uns gern daran erinnern. Lauch. Lauch der damaligen Zeit, das schmeckte fantastisch. Und auf einmal erinnert man sich daran, es gab noch viele andere tolle Sachen. Melonen, sehr schöne Zeit. Wir hatten Kürbissuppe, tolle Kürbisse dabei. Und all diese Dinge lagen auf einmal in ihrem Gedächtnis obendrauf. Auf all diesen Sklavensachen, auf diesen bitteren Geschichten, die sie dort erlebt hatten. Sie meinten auf einmal, hey, das war gar nicht so übel, wir hatten auch Fisch. Wir hatten tollen Fisch. Und wir hatten so viel Fisch, wie wir wollten. Auf einmal lag der Fisch in ihrem imaginären Gedächtnis ganz weit obendrauf. Wir hatten Zwiebeln. Zwiebeln, so schön. Wir hatten wirklich gute Zwiebeln damals. Und sie erinnerten sich an Zwiebeln, an Knoblauch und all die anderen schönen Dinge der damaligen Zeit. Wo ist der Knoblauch? Da. Den muss ich noch zeigen, den habe ich heute Morgen verpennt. Knoblauch, Fisch, Lauch. Alles tolle Zeiten. Was war das für eine gute Zeit? In Ägypten war es gar nicht so schlecht. Es roch nach Lauch, Fisch, Knoblauch, Zwiebeln. Ach, Ägypten. Man denkt, Leute, habt ihr einen an der Waffle? Ihr kommt aus einer Sklaverei heraus. Ihr seid wirklich gefoltert worden, ihr werdet geschlagen, ihr musstet hart arbeiten. Und an was ihr euch erinnert, ist Knoblauch. Lauch, Fisch, wir hatten so viel davon, wie wir wollten. Aber an das erinnert er euch. Als ich die Predigt vorbereitet habe, habe ich gedacht, ja, wirklich, die haben einen an der Waffle. Und je mehr ich darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, ja, wahrscheinlich habe ich auch eine andere Waffle. Ich habe mich gefragt, was ist mein Ägypten, an was ich mich gerne erinnere? Aus meiner Gefangenschaft. Was ist dein Ägypten? Was sind so die Gerüche aus dieser Zeit, wo du denkst, oh, das war gar nicht so schlecht. Jesus ist toll, klar, aber es gibt auch viele Sachen, wo ich mich gern daran erinnere. Sachen, die mir wieder auf einmal sehr schön vorkommen. Dinge, wo ich vor einiger Zeit vielleicht noch als Gefangenschaft erlebt habe. Und ich habe gemerkt, so weit weg bin ich gar nicht von diesem Volk Israel, die nach einem Jahr anfingen zu jammern und sagten, immer diese scheiß Manna. Gibt es nicht wieder mal Fisch? Können wir nicht mal eine tolle Lauchsuppe mal wieder haben? Leute, ich weiß nicht, was dein Ägypten ist, was deine Geschichte ist. Ich weiß nicht, wo Gott dich von befreit hat in deinem Leben. Wo Gott eingegriffen hat und gesagt hat, hey, ich möchte, dass du wirklich ein befreiter Mensch bist. Und andere wieder zur Freiheit hinführst. Keine Ahnung. Ob das in deiner persönlichen Biografie Geschichten sind, Menschen sind, Umstände sind, Sehnsüchte, Hoffnungen. Mit Fisch per se ist nicht schlecht. Oder? Auch Knoblauch per se ist nicht übel. So im normalen Maß. Aber wenn wir uns daran erinnern an Dinge aus der Gefangenschaft und die uns auf einmal wieder sehr, sehr genussvoll vorkommen, auf einmal wir uns fast wieder daran erinnern und sagen, ach schade, diese Dinge stehen alle für Gefangenschaft beim Volk Israel. Und nicht umsonst schreibt Paulus damals in Galater, den Christen in Galatien, er sagt in Galater 5, zur Freiheit hat Christus euch befreit. Jawohl, das hat er gemacht. Daher bleibt standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Freiheit kann wieder rumkippen, indem man sich wieder daran wünscht, ach, das war gar nicht so übel. Leute, dieser Donnerstagabend, an diesem Tisch, wo sie zusammensaßen, der hat es wirklich in sich. Sie kamen zusammen, um sich zu erinnern an die Sklaverei von ihrem eigenen Volk. Und Jesus sagt, hey, ich befreie euch. Ihr seid ein befreites Volk. Nicht nur ihr als Juden, wir alle sind befreit. Und Jesus definiert und sagt, alle sollen wieder befreit werden von Sünde, von Schuld, von Gebundenheit, von Süchten, von Geheimnissen, von Zerbrochenheit, von Eigenwilligkeit, befreit zu einem Leben, von Hoffnung, von einem anderen tieferen Sinn und von einer Bedeutung. Leute, und so oft wir das Abendmahl feiern, wir feiern es heute wieder. Wir haben es in dem Jahr als Kirche schon öfters gefeiert, bin schon gefragt worden, haben wir was nachzuholen aus den vergangenen Jahren, weil wir das so oft feiern? Nein. Nein, wir machen es bewusst, es ist uns wirklich wichtig. Nämlich, so oft wir das tun, Paulus schreibt das in der Korinther, so oft wir dieses Abendmahl feiern, erinnern wir uns nicht nur einfach an diesen Auszug aus Ägypten, sondern wir erinnern uns an das, sagte Paulus, was Christus für uns getan hat, was er für uns getan hat. Warum müssen wir uns erinnern? Warum? Warum? Ganz einfach, wir sind vergesslich. Ich glaube wirklich, wir sind vergesslich. Es gibt so eine Krankheit wie so eine geistliche Teilamnesie, Gedächtnisschwund. Man erinnert sich nur noch an Dinge von früher, ja, das so, aber manches ist auf einmal wieder wie weg. Und der Paulus sagt, erinnert euch daran, erinnert euch, so wie das Volk Israel sich an diese Gefangenschaft erinnert, erinnert ihr euch auch wieder daran, woher ihr kommt, wo Gott euch von befreit hat. Sonst wird auf einmal der Knoblauch und der Lauch ganz extrem schmackhaft wieder. Man sehnt sich auf einmal dahin zurück. Und Paulus schreibt weiter, so oft ihr von diesem Traubensaft, von diesem Wein trinkt, verkündigt ihr den Tod Jesu, bis dass er wiederkommt. Warum sollen wir das machen? Immer wieder verkünden, davon erzählen. Es hält wach. Ich bin skeptisch, wenn ich manchmal höre, dass Leute sagen, ja, weißt du, so erzählen, weißt du, ich bin halt kein Davidsbinden, der Hashtag Jesus unter alle Tremlis drunter peppt. Ich bin halt doch kein albanischer Autoverkäufer, auch kein albanischer Jesusverkäufer. Das bin ich nicht. Ich will das auch gar nicht werden. Ich bin eher so ein Stiller. Mach das halt so, wie ich das mache. Ich bin manchmal skeptisch dabei. Leute, wir müssen manchmal den Mut wieder aufbringen, den Mut davon aufbringen, wie der Paulus sagt, so oft wir das tun, verkünden wir, erzählen wir davon. Wir erzählen von dem, woher wir kommen. So wie alle Juden an diesem Tisch zusammensitzen, jede israelische Familie in dem Jahr wieder zusammensitzt und man sich die Geschichten aus der Gefangenschaft erzählt. Und sagt, Leute, das war wirklich eine bittere Zeit. Lasst uns nicht den Knoblauch verherrlichen. Lasst uns den Knoblauch nicht verherrlichen, sondern erzählen, weil es hält uns wach. Als Kirche sind wir eine Gemeinschaft von Menschen, für die jemand sein Leben hingegeben hat. Das zeichnet uns aus. Das definiert uns als Christen, dass Jesus für uns gestorben ist. Und an das erinnern wir uns. Wir feiern heute das Abendmahl. Wir haben nur drei Stationen hier, dort hinten und dort. Und du bist eingeladen, wenn du heute hier hingehst, dich neu zu erinnern, woher du kommst und zu was dich Jesus befreit hat. Und auch von was er dich befreit hat. Und vielleicht ist es für den einen oder anderen sogar dran zu sagen, look, ich rieche nicht mehr an dem Lauch. Und ich tue den Fisch jetzt definitiv weg. Danke, Jesus. Vielleicht ist dran, heute Abend sich neu zu entscheiden, ich möchte wieder diese Freiheit, wo Christus mich befreit hat. Vielleicht zum allerersten Mal, wenn es heute die Chance für dich, sag, hey, Jesus, ich möchte selbst ein Befreiter werden. Frei von so einer Gebundenheit, frei von dieser Schuld, frei von meiner Zerbrochenheit und Eigenwilligkeit. Das möchte ich. Und vielleicht machst du das zum 170. Mal. Und dann verkünden wir das, was Jesus für uns getan hat, aus Liebe und uns befreit. Ich möchte euch bitten, aufzustehen und ich bete mit uns und danach, wenn wir Zeit haben, fürs Abendmahl. Vater im Himmel, danke, dass du uns deinen Sohn geschickt hast und danke, dass du, Jesus, in dir wir alles sehen können, wie der Vater im Himmel ist. Und danke für deine unbändige Liebe zu uns Zerbrochenen, zu unseren Eigenwilligkeiten. Danke, dass du mit uns durch dieses Leben gehst und dass du uns auch heute wieder hier und jetzt befreien willst und noch kannst. Heiliger Geist, ich bitte dich, schenke uns gerade denjenigen Mut, wo momentan spüren, sie haben so eine Gebundenheit, dass sie die Gebundenheit einfach bei dir liegen lassen können. Danke für deine Gegenwart hier.